Ja, danke dir, lieber Mona, dass du den doch recht langen Predigttext gelesen hast. Und ja, ich danke euch für die Geduld und Aufmerksamkeit für den langen Text. Aber ich denke, manchmal ist es ganz wichtig, auch mal so einen Text einfach in dieser Länge zu hören und zu lesen, damit man da auch mal so ein bisschen die Zusammenhänge kennt. Ja, wir haben folgende Situation. Jakob hat die beiden Enkelkinder auf seinem Schoß sitzen und möchte sie segnen. Und er sagt folgenden Satz. Zum Beginn seines Segens. Der Gott, der mich mein ganzes Leben lang geführt und versorgt hat, und der Gott, der mich von allem Unglück erlöst hat. Da dachte ich, wow, wenn man so etwas im Alter sagen kann. Rückblickend zu seinem Leben, in seinem Leben. Und wir haben am Ende des Textes gehört, dass ja, Jakob bereit war zu sterben, dass er schon sehr alt war. Und er sagt, haut solch einen Satz raus. Und irgendwie dachte ich, ich habe Jakob anders im Kopf. Wenn ich an Jakob denke, dann habe ich gleich so vor Augen seine Jugend, wie er ja, mit seinem Bruder umgegangen ist, wie er sich sein Erstgeburtsrecht erkauft hat mit einer popeligen Suppe, wie er seinen Bruder betrogen hat, als es ums Erbe ging, um den Segen, da hat er sich ja, den ersten Segen erschlichen und betrogen. Und solcher Mann sagt jetzt im Alter und dankt Gott dafür, dass er Führung erlebt hat. Irgendwie passte das für mich erstmal nicht zusammen. Ich fand das ein bisschen komisch. Und ja, das war, da fand ich es sehr wichtig, zurückzuschauen. Zu schauen, was hat Jakob bewogen, solch einen Satz rauszuhauen? Was hat er erlebt? Wo hat er eine Kehrtwendung erlebt, dass er so etwas in seinem Leben sagen kann, wo er doch eher ja, seine Vorteile gesucht hat, wo er doch eher egoistisch war? Was ist da passiert? Wo hat Jakob Segen erlebt in seinem Leben? Und ja, wie hat das für sich persönlich, was war für ihn persönlich dann, was hat das für ihn persönlich gemacht, aber auch für sein Umfeld, für seine Familie, vielleicht auch für seine Nachkommen? Und das möchte ich mit euch heute Morgen gemeinsam anschauen. Wir wollen heute nochmal einen kleinen Rückblick wagen, zurückschauen in das Leben Jakob. Und ich denke, wir kennen mittlerweile Jakob ganz gut. Wir haben doch schon einige Gottesdienste mit ihm zusammen erleben dürfen und über ihn nachdenken dürfen, in sein Leben hineinblicken dürfen. Und ich habe aber trotzdem noch mal so ein paar Punkte heute herausgesucht. Der Segen, kein Geschenk wie jedes andere. Jemand zu segnen bedeutet in der Bibel sehr viel mehr, als nur alles Gute zu wünschen und viel Glück zu wünschen. Zu Jakobs Zeiten glaubte man, dass der, der einen anderen segnete, einen Teil seiner eigenen Kraft übertrug. So wie man durch ein Testament einen Teil seines Eigentums einem anderen vermacht. Deshalb konnte ein Segen auch nicht zurückgenommen werden. Was man einmal übertragen hatte, gehört nun dem anderen. In der Geschichte von Isaak und seinen Söhnen spielt das eine wichtige Rolle. Man fragt sich natürlich, warum Isaak nicht einfach Esau auch noch segnen konnte. Genauso natürlich, warum das bei seinem Enkel Ephraim und Manasse nicht mehr ging. Aber als Isaak Jakob gesegnet hatte, war der Segen sozusagen verbraucht. Und es gab nichts mehr, was Isaak noch geben konnte. Der Segen wurde noch wertvoller, wenn er von jemand gespendet wurde, der viel zu geben hatte. Das traf bei Isaak zu. Der Segen, der er Jakob gab, war der, den er selbst von seinem Vater Abraham bekommen hatte. Das Geschlecht weiterzuführen, das zum auserwählten Volk werden sollte, den Bund mit Gott zu bewahren und so Gottes besondere Zuwendung zu erleben. Aber ist da nicht Isaak, sondern Gott selbst hinters Licht geführt worden? Und geht das überhaupt? Nein, das geht nicht. In 1. Mose 25, Vers 23 spricht davon, dass Jakob von Anfang an dafür vorgesehen war, den Segen zu bekommen und weiterzugeben. Was Jakob tat, war sicherlich nicht in Ordnung, aber es wurde zu einem Puzzleteil in Gottes großen Plan. Wir dienen einem Gott der Generation. Jakob ist der Dritte aus der Reihe der Stammesväter des Volkes Israels. Jakobs aufregendes und nervenaufreibendes Leben beginnt nämlich schon mit seinem Großvater Abraham. Wir lesen, wie Gott zu Abraham sagt. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 2 finden wir das. Der Herr sagt zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dir viele Nachkommen schenken und dich zum Vater eines mächtigen Volkes machen. So wirst du in aller Welt geachtet sein. An dir wird sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Gott sagt zu Abraham: Abraham, du wirst der Vater eines mächtigen Volkes werden, welches so zahlreich wird wie all die funkelnden Nachtsterne am Himmel oder die feinen Körner am Sandstrand der Malediven. Doch als Gott Abraham die Zusage gibt, ist Abraham weder Vater noch in einem Alter, um Nachkommen in der Welt zu setzen. Aus menschlicher Sicht war es unmöglich, dass die Verheißung Gottes in seinem Leben noch eintreffen wird. Aber Abraham entschied sich entgegen seiner Vernunft, dafür Gott zu vertrauen und folgte gehorsam seinen Weisungen. Er belud die Kamele, betankte sie ordentlich mit Wasser, brach mit seiner Familie auf und verließ das Land seiner Vorfahren. Dieses Vertrauen in Gott öffnete die himmlische Dusche über Abraham. Eine Dusche voller Segen, nicht nur für sein Leben, sondern auch für das seiner Nachkommen. Immer, wenn wir es schaffen, Gott zu vertrauen, sehen wir. Wir sehen eine Saat, die sich schlussendlich für uns und unsere Nachkommen als Segen herausstellen wird. Du kannst die nächste Generation prägen, wenn du mit deinem Leben Gott voll und ganz vertraust und mit ihm durch dick und dünn gehst. Und es kommt noch besser. Wir haben direkten Zugang zum Segen von Abraham, denn wir sind geistlich gesehen Töchter und Söhne von Abraham. Dazu steht in Galater 3: Ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und ihm und mit ihm verbunden seid. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßigen Erben. Gott gönnt dir den gleichen Segen wie Abraham. Wenn du Gott vertraust, kann er gar nicht anders, als dich zu segnen, weil das in deinen Genen festgelegt ist. Denn sobald du Jesus einlädst, es sich in deinem Herzen gemütlich zu machen, verändert sich deine geistlichen Gene. Du bist ab sofort kein Loser mehr, als der du dich vielleicht sonst gefühlt hast. Hoffnungsloser Fall und schon gar kein Zufallsprodukt. In dir fließt neu exklusives Blut des Gewinners und du trägst die göttliche DNA in dir. Und es ist höchste Zeit, sich von all den negativen Stimmen in deinem Leben zu verabschieden und sie weit wegzuschießen. Den Stimmen, die dir sagen, dass du nie erfolgreich, nie heiraten und nie etwas zustande bringen wirst. Den Stimmen, die dir einbläuen wollen, dass dein Leben keinen Sinn macht, dass du nicht liebenswert bist und nie tolle Freundschaften haben wirst. den Stimmen, die dir einflüstern, dass du zu wenig begabt bist, um deinen Job erfolgreich zu machen. Oder dass deine Ehe garantiert in die Brüche geht, weil es in deiner Familie ja schon immer so war. Gib diesen Stimmen keinen Raum mehr. Du trägst die DNA Gottes in dir. Dein himmlischer Vater hat durch ein Wort die ganze Welt erschaffen. Jesus, dein großer, starker Bruder, hat den Feind der Menschheit endgültig besiegt. Mose, dein Vorfahre, hat das Rote Meer geteilt. In deinen Genen findet sich die ganze Glaubensgeschichte aller biblischen Superhelden. David hat mit nur einem Kieselstein Goliath zur Strecke gebracht. In deinem Blut fließt die Möglichkeit zu außerordentlichem Mut. Simson, ein weiterer großartiger Vorfahre, allerdings mit einem nicht sehr hilfreichen Faible für das andere Geschlecht, hat die Mauer des feindlichen Tempels mit seinem Monsterbizeps zu Brei verarbeitet. In dir ist das Potenzial zu übernatürlichen Kräften. Daniel hat eine ganze Nacht bei den Löwen in der Grube verbracht, ohne dass sie ihm auch nur ein Achselhaar gekrümmt haben. Auch du stehst unter dem übernatürlichen Schutz Gottes. Nehemia hat gegen heftigen Widerstand mit einer kleinen Truppe die Mauern Jerusalems einbrechen lassen. In deinen Genen stecken Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Königin Esther hat nach einem Milchbad ihr Leben für ihr Volk aufs Spiel gesetzt, indem sie uneingeladen den König besuchte. Dieselbe Opferbereitschaft ist definitiv in dir zu finden. Unendlicher Segen. Jakob stellt sich seinem Bruder und in diesem Moment sät er eine Saat über sein Leben hinaus. Er überquert den Fluss und macht sich auf, Esau entgegenzugehen. Er ist nicht alleine. Nein, er nimmt seine ganze Sippe mit. Wir lesen in 1. Mose 33. Da kam auch Esau mit seinen 400 Männern entgegen. Als Jakob ihn sah, stellte er die Kinder zu ihren Müttern. Er ließ die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich 7-mal zu Boden, bis er zu seinem Bruder kam. Jakob bittet seinen Bruder vor all seinen Frauen und Kindern um Vergebung. Alle sehen und hören, wie ihr Vater früher einen großen Fehler gemacht hat und jetzt sich dafür entschuldigt. Und Happy End sei Dank, sie erleben, wie Esau seinen Bruder vergibt. Unter den Kindern wird nur eines namentlich erwähnt, Josef. Damit will uns der Schreiber sagen, dass dieser entscheidende Moment im Leben von Jakob Spuren hinterlassen hat. Jahre später wird Josef von seinen Brüdern verraten und als Sklave verkauft. Er steigt vom Gefängnisinsassen zur rechten Hand vom Pharao auf. Oben an der Spitze der Karriereleiter angekommen, bittet ihn sein Bruder um Nahrung, da eine Hungersnot ihr Land überrascht. Jetzt wäre der Moment der Rache gekommen. Aber statt sich Recht herauszunehmen, vergibt Josef seinen Brüdern. Was wäre wohl passiert, wenn Josef nicht als kleiner Junge miterlebt hätte, wie sein Vater öffentlich seinen Fehler bekannte und wie ihm sein Bruder vergeben hat? Dieses Ereignis hinterlässt eine Saat, die im Leben von Josef aufging und Frucht brachte. Er wurde befähigt, seinen Brüdern zu vergeben. Dein und mein Leben zieht Kreise, oftmals viel weiter und viel größer, als wir es uns im Moment vorstellen können. Darum ermutige ich dich, in wichtigen Momenten und Entscheidungen deines Lebens nicht nur an dich und ans Jetzt zu denken, sondern daran, dass deine Taten positive oder negative Spuren für deine Nachkommen hinterlassen wird. Gott, bitte ändere mich. Ich finde es spannend, dass die meisten Namen eine Bedeutung haben. Der Name sagt viel über die Identität des Wesens und das Selbstbild einer Person aus. Und in 1. Mose 25 lesen wir: Da trat ihm ein Mann entgegen und kämpft mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, so dass er sich ausrenkte. Dann sagte er zu ihm: Lass mich los, es wird Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Darum wird man dich Israel nennen. Noch bevor Jakob seinem Bruder entgegentritt, kurz nachdem er sich am Fluss Jabbok entleert und befreit und quasi seine Maske abzog, begegnete ihm ein Mann. Ein Wesen, das ihn zum Zweikampf herausfordert. Jakob lässt sich darauf ein und siegt schlussendlich, weil der Engel nicht mehr weiterkämpfen kann. Jakob fordert den Engel auf, ihn zu segnen. Erst dann würde er ihn gehen lassen. Und bevor der Engel Jakob segnet, stellt er eine spannende Frage. Der Engel, von dem man theologisch annimmt, dass er sich um Gott persönlich handelt, fragt ihn nach seinem Namen. Hallo? Gott, du kennst jeden Stern, aber nicht diesen Namen. Du patzt doch nicht ernsthaft bei Jakob, oder? Bei diesem Jakob, der aus dem Rahmen fällt, den kennt doch eigentlich jeder. Doch diese Frage war weder rhetorisch, noch kam sie aus einer Unwissenheit heraus. Diese Frage hat einen tieferen Sinn. Mit ihr musste Gott zuerst klarstellen, dass Jakob weiß, wer er wirklich ist. Ist Jakob, der versucht, wie Esau zu sein? Jakob auf der Suche nach mehr Segen? Jakob auf der Flucht vor sich selbst? Oder ist er Jakob, der Lügner und Betrüger? Und in 1. Mose 32 antwortet dann Jakob und sagt in Vers 28, er antwortet: Ich heiße Jakob. Diese Frage hat Jakob nach 21 Jahren ruhelosen Lebens auf die Knie gebracht. Jakob kapituliert vor Gott und vor sich selbst. Ich bin Jakob, der Betrüger, der Egoist, der Machtmensch. Ich bin der, der 21 Jahre lang versucht hat, jemand zu sein, der er eigentlich nicht ist. Jakob, der Fersenhalter, der immer etwas nachgejagt ist. Und genau hier, an diesem Punkt, wo er erkennt, wer er wirklich ist, kann Gott ihn segnen. Erst als Jakob das Ja zu sich, zu seinen Schwächen, zu seinen Ängsten und Problemen findet, öffnet Gott die Schleusen des Himmels über ihn, segnet ihn und ändert seinen Namen von Jakob in Israel. Israel, was so viel bedeutet wie: Gott kämpft für dich. Gott will auch für dich kämpfen, dich segnen und das Beste aus deinem Leben herausholen, wenn du erkennst und anerkennst, wer du bist. Und wer bist du? Bist du der ängstliche Chef, der sich hinter einer Maske von Selbstsicherheit, Arroganz versteckt? Oder der brave Mann, der mit einer gewaltigen Pornosucht kämpft? Oder die immer glückliche Mutter, in deren Herzen es zappenduster ist? Oder der Klassenclown, der mit einem großen Minderwertigkeitsgefühl kämpft und sich vor Ablehnung und Ausgrenzung fürchtet? Oder bist du die ruhige Frau, die tiefe Verletzungen in ihrem Herzen mit sich trägt? Die Ursache vom Schmerz, den viele Menschen in sich tragen, ist die Tatsache, dass sie nicht wissen, wer sie wirklich sind. Tief in ihrem Wesen schreit die Stimme des Menschen, der sie eigentlich sind. Statt auf sie zu hören, leben sie das Leben eines anderen. So wie Jakob es 21 Jahre lang tat. Doch Gott will für uns kämpfen. Gott ist für uns und sucht immer wieder unser Bestes. Wenn wir das wahre Meisterwerk in uns entdecken und uns wieder wertvoll und angenommen fühlen wollen, müssen wir zu dem Menschen werden, den wir wirklich sind. Erst als Jakob die Frage des Engels beantwortet, segnet dieser ihn. Erst als Jakob erkennt, wer er wirklich ist, Jakob, der Zweitgeborene, Jakob, das Muttersöhnchen, Jakob, der Koch, Jakob, wertvoll geschaffen, erst jetzt segnet Gott ihn. Erst jetzt auf den Knien, seelisch nackt und ungeschützt vor Gott, segnet dieser ihn. Und als Zeichen dafür wird sein Name verändert. Ab jetzt kämpft Gott für ihn. Gott will auch für dich kämpfen. Kapituliere vor ihm. Und Gott wird deine Geschichte neu schreiben und dich zurück auf den Weg des Segens führen. Gottes Traum für dich ist größer, als du dir vorstellen kannst. Und jetzt im hohen Alter, nahezu blind, entschied er sich, seinen Söhnen und Enkeln seinen Segen weiterzugeben. Die Jungs seines Sohnes Josef standen vor ihm und Jakob war im Begriff, seine Enkel zu segnen, indem er ihnen die Hände auflegte. Doch im letzten Augenblick kreuzte er seine Hände, so dass die rechte auf Ephraim, dem Jüngeren, und die linke Hand auf Manasse, dem Älteren, zu liegen kam. Das war eigentlich nicht standesgemäß, denn die rechte Hand symbolisierte den besseren Segen und war zu dieser Zeit für den Älteren bestimmt, also für Manasse. Josef, der Vater der beiden Söhne, beschwerte sich deswegen lauthals bei Jakob. Jakob wiederum konterte locker aus dem künstlichen Hüftgelenk. Aber Jakob wehrte ab. Das weiß ich, sagte er. Sei unbesorgt. Auch die Nachkommen Manasses sollen zu einem großen Volk werden. Aber sein jüngerer Bruder soll noch größer werden als er. Seine Nachkommen sollen zu einer ganzen Menge von Völkern werden. So ist auch unser Gott. Er hält auch für dich Veränderungen bereit, die absolut unlogisch, unverdient und unverhältnismäßig sind. Du wirst Segen erleben, an Positionen gebracht werden und Menschen kennenlernen, die heute noch außerhalb deiner Vorstellungskraft sind. Gott wird vielleicht wie bei Ephraim seine Hände kreuzen und zu dir sagen: Ich werde dich von ganz hinten nach ganz vorne bringen. Du magst vordergründig dafür nicht qualifiziert sein, doch mich kümmert es wenig. Hier nimm das volle Paket meines Segens. Und wenn Gott dich nach vorne katapultiert, wird es Menschen geben, die sich daran stören und denken: Der hat das aber nicht verdient. Das ist doch nicht fair. Ich habe härter dafür gearbeitet. Ich habe doch die geeignetere Ausbildung und bin in der besseren Position dafür. Vielleicht haben sie auch sogar recht. Aber doch, es ist nie der Verdienst. Es ist nie dein Verdienst, sondern die Güte Gottes, die dich in Bewegung bringt. Das darfst du nie vergessen. Du wirst in Häusern wohnen, die du nie gebaut hast, und von den Weinreben essen, die du nicht gepflanzt hast. Nicht, weil du es verdient hättest, nein, ganz einfach, weil du Gott in deinem Leben die Ehre gibst. In der Bibel lesen wir von vielen solcher Beispiele, bei denen Gott seine Hände kreuzte und Menschen in Bewegung brachte. Mose sagte zu Gott: Gott, nicht ich, ich stottere und bin, was das Reden angeht, völlig talentfrei. Ich kann definitiv nicht vor dem Pharao treten. Gott antwortete ihm: Mose, dafür, dass du anscheinend nicht reden kannst, hast du gerade ziemlich viel gesagt. Also, erstmal Klappe halten und zweitens mach dir keine Sorgen. Ich kenne da einen Trick: Hände kreuzen. Das funktioniert immer. Ich gebe dir, was du brauchst. Gideon wendet ein: Gott, ich komme aus der ärmsten und schwächsten Familie. Ich bin der Letzte, der fähig wäre, eine Armee zu führen. Gott schaut ihn an und entgegnet ihm: Gideon, sorge dich nicht, ich kreuze meine Hände. Du wirst eine göttliche Veränderung erleben. Ich hole dich von ganz hinten nach ganz vorne. Du wirst diese Armee führen. Darauf kannst du wetten. Am besten deine Schwachheit. Und jetzt mach schon mal ein paar Liegestützen. David hätte sagen können: Gott, ich bin zu klein, zu jung, zu unerfahren. Hier ist eine ganze Armee von erfahrenen Soldaten, die 1000-mal mehr Talent besitzen als ich, um sich diesem Goliath zu stellen. Gott erwiderte: Tolle Rede, Hirte, und recht hast du auch. Ich könnte einen von ihnen auswählen, doch ich kreuze meine Hände und hole dich aus dem Hintergrund nach vorne. Du wirst mit mir zusammen nicht nur dieses Monster erledigen, sondern auch noch König werden. Und im Epheser 3 steht: Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gepriesen sei er in der Gemeinde und durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.